1. Hörbar Rust.
Wie schön, dass Sie eingeschaltet haben zur ersten Herbstsendung, glaube ich. Der Song im Hintergrund kommt von Kanye Williams, Barry's Mood, und er meint, I'm feeling that Barry White mood. Hören Sie sich diese Stimme an.
I think beat up has got me in the mood.
Kanye Williams hat alles richtig gemacht mit seinem Job. Er hat so eine tolle Stimme und er ist Sänger geworden. Er musste Sänger werden. Barry's Mood ist der Song. Ja, Augen auf bei der Berufswahl, Freunde, denn was kann schon dabei herauskommen, wenn man für einen Job beispielsweise in 13 cm hohen Stilettos auf einem Trampolin herumspringen muss? Mein heutiger Gast hat mit diesen Widrigkeiten gekämpft. Gegen Windmaschinen trat sie an, in fensterlosen Räumen fristete sie wochenlang ihr schönes Dasein. Und wie zur Belohnung wählten die Leser der FHM sie 2005 zur, Achtung, Sexiest Woman of the World.
Hörbar Rust. Heute mit
Eva Pattberg, 31, Model und Musikerin. Im thüringischen Rottleben verlebt Eva mit Hühnern, Kaninchen und zwei Schwestern eine schöne Kindheit. Auf dem Gymnasium trifft sie Niklas, der heute ihr Ehemann ist. Mit 15 bewirbt sie sich bei der Bravo-Girl-Wahl, kommt unter die ersten 10 und ist plötzlich bei einer Modelagentur unter Vertrag. 5 Jahre pendelt Eva zwischen New York und Erfurt und den sogenannten Durchbruch feiert sie als Model für eine Dessous-Firma. Inzwischen, so sagt sie selbst, ist ihr Name eine Marke. Und als Teil des Elektroduos Da Pike und Pattberg hat sie bereits das 3. Album im Köcher. Klingt gut. Wir freuen uns sehr. Eva Pattberg, jetzt zu Gast an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Willkommen nochmal, Eva.
Herzlichen Dank.
Ich wusste oder weiß nicht viel über Bad Frankenhausen, da bist du zur Welt gekommen, und auch nicht über Rottleben.
Habe,
ja, aber das änderst du ja jetzt sicherlich.
Genau.
Ich habe nur gelesen, es liegt im Regenschatten. Das Wort kannte ich vorher auch nicht, obwohl die Bedeutung sofort klar wird. Aber im Regenschatten des kleinen Kiffhäusergebirges und ist damit eins der trockensten Gebiete Deutschlands.
Ist richtig. Das ist immer sehr schön, wenn wir im Sommer nach Hause fahren. Und überall in der Umgebung ist Regen angesagt. Und wenn ich bei meinen Eltern bin, können wir eigentlich jedes Mal, wenn wir dann auch da sind im Sommer, abends draußen sitzen und grillen, weil der Regen fast nie bei uns vorbeikommt. Das wirkt sich natürlich auch auf die ganze Natur aus. Also wir haben so eine ganz bestimmte Steppenheide.
Bei euch werden diese Western gedreht, wo dann so Strohballen über die verwaisten Autobahnen wehen.
Ganz so schlimm sieht es gar nicht aus. Es ist schon grün und hat eine wunderschöne Vegetation, aber die ist ganz anders als im Rest Deutschlands. Also es gibt tatsächlich, ich weiß, früher im Biounterricht mussten wir dann auch diese ganzen Pflanzen und sowas auswendig lernen, und weil das ganz was Besonderes ist. Allerdings war uns das als Schüler natürlich relativ wurscht, wie den meisten.
Ich weiß genau, was du meinst. Musstest du auch Pflanzen abmalen?
Herbarium mussten wir erstellen.
Herbarium?
Ja, das heißt, man muss verschiedene Pflanzenarten, Chorblütler und Kreuzblütler, das ist noch weiß, überhaupt verrückt, musste man sammeln und dann pressen, trocknen und dann in dieses Herbarium einkleben. Und ich glaube, man musste auch noch einen Teil davon aufzeichnen, also noch eine Zeichnung dazu anfertigen.
Herbarium, also von Kräutern, Gewürzen, sowas?
Genau.
Ja, sowas in der
Art. Mussten wir im Biounterricht, ich glaube, da hatten wir ein halbes Jahr für Zeit und mussten es dann am Ende komplett abgeben. Und ja, die meisten haben natürlich erst so einen Monat vorher vielleicht damit angefangen. Und dann waren natürlich die ganzen Pflanzen, die man eigentlich brauchte, schon verblüht. Und dann musste man sich irgendwelche anderen Sachen raussuchen. Also es war, ja, nicht so das, was man unbedingt machen möchte, wenn man 16 Jahre alt ist.
Thüringen gehört ja nicht zum primären Sendegebiet des RBB, wobei viele uns über Podcast hören. Vielen Dank und ganz viele Grüße. Hallo. Aber wer war denn der schlimmste Lehrer?
Oh, das wäre jetzt gemein, das zu sagen.
Du kannst das Fach nennen und sagen, hast du gelitten unter jemandem?
Nee, also ich gar nicht so. Es gab einfach manche Fächer, in denen ich mich sehr schwer getan habe. Mit den Lehrern selber hatte ich nie große Probleme, aber ich glaube, was für mich gerade in den letzten 2 Jahren, also 11., 12. Klasse, war für mich Mathe am schlimmsten. Mit Mathe und ganz schlimm, das habe ich aber dann schon abgewählt, das hatte ich dann nur bis zur 10. Klasse, war für mich auch Physik.
Oh ja, das
also
kann
da
ich sehr gut
ich wirklich gelitten und auch kein Wort verstanden und dann demonstrativ in der letzten Physikstunde meinen Ordner auf dem Rausweg in den Mülleimer verfrachtet, was, glaube ich, meine Lehrer nicht so toll fand, aber die Lehrer müssen ja einiges durchhalten mit uns.
In Rottleben gibt es am 31. Oktober Halloween mit Gruselführung in oder an der Barbarossa-Höhle. Und da lächelst du schon und guckst so ein bisschen gen Himmel. Die Barbarossa-Höhle ist ja eine der größten Gips.
Richtig.
Was ist Gipssteinhöhle?
Gipssteinhöhlen Europas tatsächlich. Und da wird jetzt in den letzten paar Jahren sehr viel gemacht. Also es gibt jetzt immer mehr solche Veranstaltungen. Es gibt zum Beispiel im Sommer auch das Höhlentheater, was ich selber noch nicht besucht habe, aber das soll sehr schön sein, wo dann in der Höhle kleine Theateraufführungen stattfinden.
Wie oft bist du in Thüringen?
Ist sehr unterschiedlich. Im Sommer sind wir öfter da, also weil wir haben auch eine Veranstaltung. Also mein Mann macht mit seinem Plattenlabel und mit uns quasi als Freundeskreis und als Gruppe machen wir so ein Open-Air-Festival auch auf der Wiese vor der Barbarossa-Höhle. Und das nennt sich Eila Phenyl. Und da sind wir aufgrund dessen jetzt die letzten 3 Jahre öfter da als davor, weil wir halt auch viel organisieren müssen. Dahingehend, ich lasse auch die letzten 2 Sommer, habe ich auch die Fashion Week dafür sag ich mal, links liegen lassen und mich dann lieber um das Festival gekümmert, weil es halt einfach eine sehr schöne Veranstaltung ist. Es liegt uns sehr am Herzen, es ist halt auch in der Heimat was anzubieten für die Leute, die halt noch da sind, für die Jugendlichen.
Du liebst deine Heimat wirklich. Du bist auch gerade Protagonistin einer Image-Kampagne für Thüringen, habe ich gesehen. Und dennoch war ich ganz geschockt, als jetzt vor einigen Tagen diese Umfrage herauskam, wo die zufriedensten Deutschen leben. Und die zufriedensten leben wirklich in Hamburg und die unzufriedensten Deutschen leben in Thüringen. Mhm. Woran mag denn das liegen?
Das überrascht mich eigentlich nicht.
Warum?
ich weiß es nicht. Also das ist so eine Sache, wenn ich nach Hause fahre, die ich immer wieder feststelle, dass die Leute eigentlich, die haben es eigentlich echt schön in Thüringen. Also ich sag mal so rein landschaftlich wird da viel geboten. Ich glaube, wenn man auf dem Land wohnt, dann ist das kulturelle Angebot halt sehr gering. Es wird mittlerweile, sag ich mal, auf dem Land ab und zu gibt's mal die ein oder andere Veranstaltung, die angeboten wird, aber es ist wirklich nicht so viel, was die Leute dort halt machen können. Und ich denke auch mal, dass es auch viel mit der Arbeitslosenquote zusammenhängt.
Die ist jetzt gar nicht, also 8,5%, glaube ich, und Bundesdurchschnitt liegt bei 7. Also könnte schlimmer sein, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es so eine erlernte Unzufriedenheit. So genau, wo die herkommt, kann ich nicht sagen. Ist es mir nur auch schon selber aufgefallen und
Ist es eine Typfrage? Also hast du das Gefühl, wie es ja auch, es heißt ja auch oft, dass zum Beispiel die Mecklenburg, also die Mecklenburger auch so ein bisschen schwer zu knacken sind und erstmal so ein bisschen reserviert wirken. Wenn man dann um sie wirbt, dann werden die wärmer. Ist es vielleicht in Thüringen ähnlich, dass die Leute so eine Unzufriedenheit vielleicht eher so zeigen erstmal nach außen hin und
ich glaube, grundsätzlich ist es erstmal so eine Art Selbstschutz. Dass man erstmal schauen will, wie die anderen so sind und dass man das erstmal so, also ich bin selber auch so, dass ich mir viel erstmal so von als Außenstehender anschaue, um mir dann ein Urteil drüber zu bilden und ich glaube, das ist, kann man bei den Thüringern noch sagen, also dieses vorsichtige, skeptische dem Neuen gegenüber, das ist auf jeden Fall da. Ob das jetzt ein Ost-West-Ding ist oder ein Land-Stadt-Ding, das kann ich nicht so genau sagen, aber es ist jedes Mal, wenn ich zurück nach Hause komme, so ein Ding, wo ich sage, oh Mensch, ihr habt es doch eigentlich ganz schön, macht doch mal was draus und es ärgert mich so ein bisschen, aber auf der anderen Seite finde ich es eigentlich auch schon wieder ganz
urig.
Ganz urig und knuffig und auch schön, dass man nicht, also ich kenne es ja zum Beispiel auch aus Amerika, dass alles immer erstmal so oberflächlich freundlich ist und dass man zu jedem, sag ich mal, scheiße nett sein muss. Und in Thüringen ist es halt eben nicht so. Und da wird man halt erstmal vielleicht mit verkniffenen Augen beäugt und danach entwickeln sich aber ganz großartige Freundschaften.
Und Lieder. Und wer noch nicht genug weiß oder zu wissen glaubt über Thüringen, dem hilft jetzt Reinhard Grebe, gewünscht. Das erste Lied, das sich Eva Pattberg gewünscht hat, Thüringen.
Zwischen Dänemark und Prag liegt ein Land, das ich sehr mag.
Das ist er, der böse, kluge Mann, Reinhard Grebe mit Thüringen. Eva Pattberg ist heute hier zu Gast. Groß geworden in eben diesem Thüringen mit einer 8 Jahre älteren Schwester, Dani, einer 7 Jahre jüngeren Schwester, Victoria.
Richtig.
Also das heißt, deine Eltern hatten sich ganz lange ganz lieb auf jeden Fall.
Ja, das ist immer schön.
Das ist wirklich sehr schön. Es ist für die Schwestern untereinander, also 15 Jahre insgesamt Töchter gezeugt sozusagen.
Ja.
Es ist natürlich ein bisschen schwierig, weil die 8 Jahre ältere dich dann wahrscheinlich immer hüten musste und du dann wiederum keinen Bock hattest, die 7 Jahre jüngere dann immer zu hüten?
An mir ging das dann ein bisschen der Kelch vorbei, aber meine ältere Schwester, also Dani, die musste wirklich mich dann immer überall mitnehmen, wenn sie mit ihren Freunden spielen gegangen ist. Und es hat auf ihrer Seite wirklich zu etwas schlechter Stimmung geführt.
Natürlich.
Sie hat mich dann auch stellenweise irgendwo abgesetzt sozusagen, als ich noch ganz klein war. Das kenne ich aber nur aus Erzählungen. Und hat dann so ihr eigenes Ding gemacht. Hat mir aber jetzt nicht wirklich geschadet. Und als ich dann in dem Alter war, wo ich auf meine kleine Schwester hätte aufpassen können oder müssen, war das dann eigentlich nicht mehr so schlimm. Ich glaube, ich weiß gar nicht, woran es lag. Also unsere Oma hat mit bei uns gewohnt und die hat sich dann natürlich auch viel um uns gekümmert und so. Und dann ging an mir der Kelch der Babysitterin der Ewigen etwas vorbei.
Ihr habt viel draußen gespielt, ihr hattet Kaninchen und Hühner.
Richtig.
Ja, Hühnchen, ja.
Ja.
Und habt ihr die dann auch gegessen, wenn das eure Haustiere waren?
Ja, also das war für mich auch völlig normal, dass die Hühner geschlachtet wurden irgendwann oder die Kaninchen. Ich habe meinem Vater da auch dabei zugeschaut.
Hat dich das nicht geschockt?
Hat mich überhaupt nicht geschockt. Ich war da eher so ein bisschen fasziniert. Also ich habe mir das, ich fand es interessant, was da so drin ist oder auch wenn dann so eine Hühnerblase
so
rausgenommen würde.
In dem
ja, also da war ich so, hatte ich so eine leichte Neugierde als Kind. Und auch jetzt ist das nicht was, was mich irgendwie ekelt oder so. Wir hatten aber wohl Verwandte, also Cousins und Cousinen von uns, die im Westen gelebt haben, wenn die dann zu Besuch kamen und es wurde ein Kaninchen auf den Tisch gestellt, gegessen, dann haben wir denen immer gesagt, das wäre ein australisches Springhuhn oder sowas, weil die haben natürlich mit den Kaninchen den ganzen Tag gekuschelt. Für die war das halt was ganz Großartiges, Besonderes und für uns war es halt eben nutzfähig eigentlich, obwohl wir natürlich auch mit den Tieren gespielt haben. Aber eben, wir hatten da halt wahrscheinlich so einen Dorfkinderblick auf die ganze Sache.
Und hast du dich nie gewundert, jedenfalls bis zu deinem 9. Lebensjahr, als die Mauer fiel, hast du dich nie gewundert, dass die immer nur zu euch kommen und ihr die nicht auch mal zurückbesucht?
Ich habe mich sehr gewundert und ich wusste auch, warum das so ist. Also das war mir sehr bewusst, dadurch, dass wir halt einen großen Teil der Familie auch im Westen haben. Die Schwester meiner Mutter lebt in Nordrhein-Westfalen und halt der ganze Teil der Familie kam so einmal im Jahr zu Besuch und es war für uns immer ein Riesenfest. Die haben natürlich großartige Sachen mitgebracht aus dem Westen. Ich habe abgelegte Klamotten bekommen von meinen Cousins und Cousinen, die sonst keiner hatte. Und
Poster haben die auch, oder warst du da noch zu jung?
Ja, so Zeitschriften wurden auch mal mitgebracht, aber da war ich für Poster war ich, glaube ich, noch zu jung. Aber so Aufkleber waren ganz, ganz heißer Scheiß. Den hat man dann in der Schule getauscht, so mit Freunden, wenn man so Aufkleber aus dem Westen hatte. Kassetten, also so Hörspiele, sag ich mal so Alf oder was es da nicht so alles gab.
Wie war denn die Erklärung, wenn du sagst, ich wusste aber, warum das so war? Kannst du das kurz zusammenfassen, was man dir erklärt hat als Kind, warum das so ist, warum ihr nicht zurückbesuchen könnt?
Die wohnen halt im Westen und wir können da nicht hin.
Das war so ein Gesetz,
das stand einfach so fest. Meine Mutter war, glaube ich, zweimal, als ich Kind war, zu Besuch bei ihrer Schwester. Und dann weiß ich auch, dass da lange Anträge gestellt wurden. Also das habe ich auch mitbekommen, dass das nicht so einfach war, auch dahin zu fahren. Und wenn man dann mal rüber durfte, dann war das was ganz, ganz Besonderes. Und meine Eltern haben jetzt da uns als Kindern jetzt nicht groß an den politischen Sachen irgendwie teilhaben lassen. Ich glaube, das kriegt man vielleicht auch erst später mit, wenn man dann so in die Pubertät kommt, was da wirklich los ist.
Pubertät ist ein super Stichwort für den nächsten Song, der dann wahrscheinlich schon im vereinten Deutschland gehört wurde mit, naja, ich überlege, ich bin 13 Jahre älter als du, ich möchte das gar nicht aussprechen, ich habe es aber schon ausgesprochen. Das Lied habe ich ja in meiner Pubertät schon gehört, das überlege ich gerade. Nee, wahrscheinlich war das doch später. Es war doch ein bisschen später. Rhythm is a Dancer, Snap. Du warst 14,
ich glaube
13?
Ungefähr 14, ja. Das haut hin.
Und hast wie wild
94.
getanzt wahrscheinlich, weil es war auch wirklich, das ist eine gute Technotronic. Es gab so ein paar Bands, die so diese erste elektronische Musik, kann man ja fast sagen, gemacht haben.
Also für mich fing das mit Snap so an und danach kamen ja dann diese ganzen Duos aus Sängerin und Rapper, die aber elektronische Musik gemacht haben. mir fallen jetzt natürlich gerade keine Namen ein, also Too Unlimited zum Beispiel. Also das kam alles so danach, Rhythm is a Dancer, jetzt so für mich gefühlsmäßig. Und es hat so eine ganze Welle ausgelöst von elektronischen Dance-Hits, die einfach immer noch großartig sind.
Absolut ein tolles Album von Snap, kann man nur empfehlen.
Richtig.
Radio 1. Hörbar Rust.
Hallo, die zweite halbe Stunde der Hörbar. Heute mit dem Model und der Musikerin in einer Person, Eva Pattberg. So, Eva, du bist ja ziemlich clever gewesen bei der Vorgehensweise, wie du deinen Niklas kennenlernst. Der war DJ auch, also er war Mädchenschwarm im Gymnasium, 2 Jahre älter als du, das ist er noch. Du hast so einen Trick angewandt, der sehr zu empfehlen ist in der Regel, nämlich du hast erstmal seine Freunde kennengelernt.
Richtig.
Eine super Sache. Haben die sich denn, also doof ist es, wenn die sich dann in dich verlieben?
Ja, es ist auch passiert.
Ja, eine von denen, oder?
Einer seiner besten Freunde hat sich dann tatsächlich in mich verliebt. Das war ein bisschen schade, weil ich den wirklich mochte als Freund. Und wir uns super verstanden haben und es ist also so ein schwieriges Alter für Jungs und Mädchen einfach nur befreundet zu sein. Finde ich auch generell oft im Erwachsenenleben auch sehr schwierig.
Das bleibt auch.
Das funktioniert eigentlich nur, wenn die anderen Männer wissen, man hat einen festen Freund oder ist verheiratet, dann kann man auch mit Männern befreundet sein. Und jedenfalls habe ich so gedacht, so das funktioniert ganz gut, habe mich dann so in diesen Freundeskreis mit so eingelebt, mit meiner besten Freundin damals zusammen. Wir waren ja die jüngeren Mädchen. Und als jüngere Mädchen sich an ältere Jungs irgendwie ranzumachen, ist nicht so einfach. Und deshalb hat das ganz gut funktioniert. Also ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich mit so einer Berechnung gemacht habe. Aber ich habe mich einfach für die Leute interessiert, für ihn und für seinen Freundeskreis. Und
diese arme Seele, die wahrscheinlich heute noch jede Zeitung kauft, in der du abgebildet bist und sich nie gebunden hat, war das trojanische Pferd zu seinem Herzen. Doch.
Nein, der ist mittlerweile glücklich verheiratet und hat 2 Kinder, soweit ich weiß.
Na gut, wenn du das so genau weißt. Kann es denn sein, dass Niklas dir gegenüber gewisse Vorbehalte hat, weil ich gelesen habe, dass du irgendwann mal betrunken auf einer Party warst, da hat er aufgelegt und du hast zudem auch noch deine Cola oder was auch immer in seinen Mischpult gegossen. Das ist ja für einen DJ jetzt nicht unbedingt der erste Schritt, zu sagen, sei die Frau an meiner Seite.
Das war meine Art, ihm zu zeigen, wie sehr ich ihn mag. Also das war eine Silvesterparty bei meiner besten Freundin. Und wir waren damals noch nicht zusammen und ich war dann nach, glaube ich, 10 Packungen Moncherie-Essen total besoffen.
Wie bitte?
Also man wurde ja in dem Alter noch besoffen, wenn man Moncherie aß.
Ach, wirklich?
Ja. Und dann wusste ich nicht, wie ich das anders zeigen soll. Also man ist ja noch so unbeholfen in dem Alter, irgendwie seine Gefühle irgendwie zu demonstrieren und dann fängt man ja an, den anderen zu necken. Man sagt ja, der Herr hat das gute Sprichwort, was sich neckt, das liebt sich. Und sich gegenseitig zu ärgern. Und für mich war das völlig relevant, dass ich ihm da jetzt eine Cola oder irgendein Getränk ins Mischpult schütte. Es ist Gott sei Dank nicht kaputt gegangen und ich glaube, nach der Sache war ihm dann auch eindeutig klar, was ich von ihm will.
Dieser Mann wollte von Anfang an gedemütigt und gequält werden. Das bitte nicht nachmachen, liebe Kinder. So, und du musst aber damals schon ein sehr attraktives Mädchen gewesen sein, obwohl man sich gar nicht vorstellen kann, dass das nach 10 Packungen Moncherie noch möglich ist. Aber attraktiv genug auf jeden Fall, um bei der Bravo Girl and Boy Wahl 1995 bist du unter die ersten 10 gekommen. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du dich da beworben hast? War das deine eigene Idee?
Ich habe mit auch der besten Freundin damals gerne so kleine Fotoshootings inszeniert. Also das Interesse an dem Beruf war scheinbar schon so ein bisschen da, obwohl ich auch gar nicht so genau wusste, was das überhaupt bedeutet, Model sein. Aber wir haben so bis dann unsere coolen neuen Klamotten, die wir uns gerade gekauft haben, dann irgendwie auf Fotos festgehalten, haben bei mir im Zimmer irgendwelche Tücher aufgehangen als Backdrop und mit der Schreibtischlampe quasi das Studiolicht ersetzt. Und da haben wir so Fotos gemacht und dann meinte eine andere Freundin, die Fotos gesehen hat, ja, die sind doch ganz schön, schick die doch mal bei diesem Bravo Girl and Boy Wahlwettbewerb ein. Die haben da gerade so eine Aufforderung in der Zeitung gehabt. Und dann hat auch keiner mehr damit gerechnet, dass da irgendwas draus wird. Und dann kam, ich glaube, 2 Monate später oder so ein Brief zu uns nach Hause mit der Einladung zum Casting und dem Zugticket drin und die ganze Familie, wir waren auch nun gerade, hatten an dem Abend gerade ganz viel Besuch, die ganze Küche war voller Leute bei meinen Eltern, das passiert öfter mal. Und alle waren total hysterisch und aufgeregt. Und das Kind fährt nach Berlin. Und wie machen wir das denn jetzt? Und dann müssen wir uns ja freinehmen und dann sie hinfahren. Und das war eine riesengroße Hysterie. Und wir haben es im Endeffekt gut hingekriegt. Und ich habe mein erstes Fotoshooting dann auch gut über die Bühne bekommen. Auf jeden Fall war das für die ganze Familie ein Riesenschock, glaube ich, dass ich da überhaupt angenommen wurde. Aber sie
waren stolz, natürlich.
Die waren stolz, die Oscar, ja.
Die Bravo hat ja wirklich viele Generationen begleitet und hat sich auch da, glaube ich, sehr verändert. Ich hatte neulich mal wieder eine Bravo in der Hand in so einer Redaktion. Ich war ein bisschen geschockt. Ich stieg nicht durch und zwar nicht, weil ich, also es war einfach wirklich sehr kleinteilig und sehr nervös und hibbelig. Und sehr viele Nacktfotos von Männern, jungen Männern und Mädchen und alle sind komplett rasiert. Komplett rasiert.
Ist mir
also,
auch aufgefallen.
Das mit Blick aufs Gemächt und zwar ganz direkt. Und ich denke immer, Mensch, da fangen die Haare an zu wachsen mit 14, 15 und das ist alles gleich so pfui bäh. Das ist irgendwie so eine komische, so eine glatte Solarium-Haargel-Generation, die sich so, was haben die denn eigentlich dann für ein Körpergefühl, wenn die 18 sind? Was ist denn da los? Also es ist alles so eine komische Art von, eine komische Ästhetik, oder nicht?
Also ich war auch einigermaßen schockiert, wobei ich finde, gerade wenn man so im Sommerurlaub ist, ist eine Bravo so eine super Strandlektüre, weil man auch so ein bisschen so mitbekommt, was gerade musikalisch so an einem vorbeigeht. Und das ist ja scheinbar einiges. Aber ich war auch echt schockiert. Also man kennt ja noch diese ganzen Liebe, Sex und Zärtlichkeit, diese ganzen Berichte von früher hat man ja dann auch immer gelesen. Es ist doch mittlerweile etwas extremer schon so von Anfang an, habe ich beim Lesen das Gefühl. Und warum das so ist, weiß ich nicht. Vielleicht, weil dann doch in der Öffentlichkeit mittlerweile einfach viel mehr mit Sexualität konfrontiert wird, als das vor mittlerweile ja 16 Jahren der Fall war. Ich weiß nicht, ob ich es schade finden soll, aber wahrscheinlich haben unsere Eltern sich genau dasselbe gedacht, als sie die Bravo gelesen haben, die wir gesehen haben, die wir damals gelesen haben. Und für die war das wahrscheinlich auch schon der totale Schock und Horror.
Das ärgert mich am meisten vielleicht am Älterwerden. Nein, okay, es rangiert halt auf Platz 3 oder auf Platz 4 nach anderen fürchterlichen Dingen, dass man dann doch wirklich irgendwann das sagt und sich dabei zuhört, was Eltern eben auch gesagt haben. Dieses nicht früher war alles besser, um Gottes Willen, das gar nicht, aber dass man
die Jugend nicht mehr versteht.
So ein bisschen, ja, dass man, ja, und dass man so denkt, das nicht mehr verstehen ist so das eine, aber dass man auch so denkt, oh, mach das doch anders, das ist doch viel schöner, wenn es, also nicht, dass ich jetzt ein Plädoyer für die Achselbehaarung ausrufen will, deutschlandweit oder so, das muss jeder selbst irgendwie wissen, nur dass das so ein, dass das so eine Hysterie geworden ist, also dass manche Frauen auch tatsächlich sich den absurdesten Strapazen unterziehen lassen. Ich weiß, dass du das als Model musst du, wenn du Bikini-Fotos machst, brauchst du das Total Super Brazilian All-Inclusive Super Waxing wahrscheinlich?
Man muss nicht, aber es ist dann der Sache schon, ist schon besser fürs Shooting. Ist man entspannter.
Entstehen denn dann nicht Rötungen und Pickel und Ausschlag?
Nee. Eigentlich nicht. Also ist, glaube ich, auch typabhängig, aber meine persönlichen Erfahrungen waren bisher damit relativ, also es ist kurzzeitig wirklich unglaublich schmerzhaft, aber ich frage ja dann auch immer so die Damen, die das machen, auch so ein bisschen aus, wie das denn so ist mit anderen Kunden oder da kommen ja auch öfter mal Herren hin und lassen sich diverse Körperpartien enthaaren. Jetzt komisches Thema, aber es ist tatsächlich sehr interessant und offenbar ist da eine große Neugierde. Ich rede da auch im Freundeskreis öfter mit Freundinnen drüber, wie das so ist und was man da so machen kann. Aber ich selber fand jetzt nie das, ich finde es besser als Rasur oder solche Geschichten.
Ja, also Rasur ist auch nicht schön.
Nee.
Also so richtig schön ist das alles nicht.
Nee, aber wir müssen halt irgendwie damit klarkommen. Es ist nun mal da und man kann sich aussuchen, entweder man will es haben oder man lässt es entfernen.
So, ich würde einfach mal sagen, gar kein Übergang, kein konstruierter Übergang zu... doch, wir müssen schon noch einen Übergang finden. Denn ich sehe, dass der nächste Song, den du mitgebracht hast, von Take That kommt. Never Forget. Du hast auf Jason, glaube ich, gestanden.
Richtig,
ne?
Jason war mein Lieblings-Take Thatler.
Ich habe mir den jetzt mal angeguckt, wie der aussieht. Der sieht ja, der hat so ein sehr markantes und doch weiches Gesicht. Mhm. So ein typischer Mädchenschwarm.
Eigentlich gar nicht. Also der war damals und ist auch heute noch so, also Mark und Robbie waren ja immer so die, auf die alle standen und die anderen drei waren so nicht so die Favorites oder die hatten dann so ihre speziellen Fans. Ich gehörte zu den speziellen Fans. Und Jason fand ich immer sehr interessant irgendwie damals. Der hatte so ein, also in den 90ern hatte der dann so ein Ziegenbärtchen Und ich habe ja offenbar ein Faible für Gesichtsbehaarung bei Männern. Also mein Mann hat ja auch einen Vollbart. Und vielleicht fing das damals schon an. Also das war vielleicht damals schon erkennbar.
Weißt du was, wir spielen den Song und reden jetzt 4 Minuten lang nur über Haare, wenn das
ja,
nicht dazu
gerne.
Ist.
Ja,
gerne. We've come so far and we've reached so high and we've looked each day.
Dieses Küssen. Das Küssen, muss ich dazu sagen, gilt meinem Hund, der auf dem Schoß von Frau Pattberg sitzt. Das hat sie noch nie gemacht. In 200 Jahren Sendung ist sie noch nie einem Gast so nahe gekommen.
Vielleicht will Elli auch nur ins Mikrofon, man weiß es nicht.
Elli nicht ins Gesicht. Nun hast du auch selbst 2 Hunde, Bärbel und Hilde.
Mhm.
Und auf die passt jetzt Niklas auf oder wo sind
genau,
die?
Genau, also wenn ich unterwegs bin und arbeite, es wechselt sich meistens ganz gut ab, dass mein Mann zu Hause ist oder wenn wir beide nicht da sind, dann sind sie mal bei meiner Schwester, die auch in Berlin wohnt oder bei Freunden. Wir haben Gott sei Dank auch 2 Hunde, die gerne von Leuten genommen werden, weil sie sehr freundlich sind und sehr süß und nicht zu groß.
Mhm.
Als wir den 2. Hund dann geschafft haben, haben wir auch erstmal im Freundeskreis rumgefragt, ob das denn okay wäre, wenn da noch einer dazu käme. Weil
Ja. Kann
man ja nicht davon ausgehen, dass jeder unbedingt 2 Hunde zum Aufpassen haben will.
Nee, es ist oft schon schwierig genug, einen tatsächlich irgendwie unterzubringen. Mhm. Das stimmt, das ist richtig. So, hast du als Hundebesitzerin eigentlich auch immer wieder zwischendurch das Bedürfnis, wenn das mathematisiert wird, dass du irgendwas Verantwortungsbewusstes sagst? Sowas wie... Ich fordere zukünftig, dass Kackbeutel überall da verkauft werden, wo auch Hundefutter verkauft wird.
Ja, also das schon. Man hat so eine gewisse, man hat als Hundebesitzer ein anderes Auge, wenn man durch die Stadt geht. Also wir haben zum Beispiel bei uns vor der Tür so einen ganz tollen Grünstreifen, wo man mit den Hunden auch schön hingehen kann, dass die morgens mal so ihr Geschäft erledigen und so. Allerdings finde ich es dann schade, dass da jetzt wiederum keine Beutelspender oder sowas angebracht sind.
Mhm.
Und dann gibt's so, also wir haben früher in Kreuzberg gewohnt und da wurde das dann alles gerade modernisiert, die ganzen Parkanlagen und da gibt's das überall und jetzt wohne ich in Prenzlau Berg und man wird halt, ich lese auf jeden Fall auf, wenn mein Hund irgendwo hinmacht, aber ich finde es halt schade, dass es einem Hundebesitz auch so ein bisschen schwer gemacht
wird.
Nee,
das da Veto. Also ich finde, was erwartest du denn, dass die Stadt dir noch die Beutel zur Verfügung stellt? Du hast einen Hund, also bist du selbst dafür verantwortlich?
Ja, mache ich ja auch. Aber so an so Grünanlagen, also zum Beispiel, wenn man im Winter in den Friedrichshain geht, findet man keine Papierkörbe, wo man sein Beutelchen
so,
reinwerfen kann.
So, das ist ein anderer Schnack. Oder zum Beispiel der See, wir hören gleich auf, über Hunde zu reden, falls sie total desinteressiert sind. Wir können auch wieder über Intimbehaarung sprechen, aber der Grunewaldsee zum Beispiel, mit dem man ja, um den man ja Gott sei Dank mit dem Hund gehen darf, das sind ja viele Hunde.
Ja.
Wenn man da tatsächlich die Hinterlassenschaften seines kleinen Freundes wegmacht, hat man diese Tüte eine Runde lang in der Hand.
Ja.
Weil dort kein einziger Papierkorb angebracht wird. Ja, nichts.
Finde ich ein bisschen schade.
Finde ich auch.
Und was mich auch gerne mal stört, wenn ich gerade, also wenn einer meiner Hunde, ich habe ja 2 und einer macht nun gerade, während wir gehen, weil es halt ganz dringend ist, ein Häufchen auf dem Bürgersteig. Das dauert ja erstmal, bis sie dann fertig ist, dann holt man die Tüte raus und dann wird man, während man die Tüte rausholt, schon vom Passanten von der Seite angeblafft, ja, immer schön mitten auf dem Fußweg. Und es ist so, ich besuche wirklich mein Bestes, dass alles ordentlich ist, aber man kann es halt nur mal nicht gleichzeitig, während es rauskommt, mit dem Staubsauger irgendwie absaugen. Das geht leider noch nicht.
So, das war jetzt das Wort zum Hund sozusagen. Dann sind wir mit dem Thema auch durch. Wenn wir jetzt gleich The Prodigy hören, also harter Stoff für einen Sonntag, aber es ist ja noch steigerungsfähig, allein inhaltlich schon. Wir werden auf jeden Fall in der nächsten Stunde, das können wir als Cliffhanger schon mal sagen, werde ich ein bisschen dich konfrontieren mit so ein paar Sachen, die ich in deinem Buch gelesen habe. Du hast jetzt nämlich ein Buch geschrieben, das kommt am 4. Oktober raus, also im Mittag. Model Ich heißt das. Und da werde ich dich nach ein paar Geheimnissen und ein paar Sachen einfach mal fragen. Ne? Also der eine oder andere Zuhörer wird ja vielleicht auch ganz interessiert
daran sein,
wie sowas läuft. Was habe ich, wie war meine ursprüngliche Frage?
Du wolltest einen Cliffhanger abliefern.
Das habe ich.
Und dann wolltest du, glaube ich, The Prodigy ansagen. Genau.
Nee, ich wollte dich fragen, warum du den Song überhaupt mitgebracht hast, was dahinter steht.
Also man überlegt ja vor der Sendung so ein bisschen, was so typische Songs auch vielleicht sind, die man in der Jugend total geliebt hat. Und da kommt ja einiges zusammen. Aber Out of Space von The Prodigy war für mich so ein, also ist halt so ein Song, den ich jetzt höre, der mich sofort so in die Gartenlaube von meinem Freund, also mittlerweile Mann, so zurücktransportiert, wo wir halt so am Wochenende Partys gefeiert haben und der Kamin hat gebrannt und die Jungs haben irgendwie eine Anlage mit reingeschleppt und dann haben wir da zu fünft total verrückt zu The Prodigy getanzt und versucht, dieselben Tanzbewegungen zu machen, wie der Rothaarige, ich weiß nicht, wie die heißen, in meinem Video gemacht hat. Mhm. Und es versucht so zu kopieren und es ist einfach... Es kommt halt einfach eine gute Stimmung in mir hoch, wenn ich das höre, auch wenn es vielleicht ein bisschen aggressiv ist. Aber vielleicht ist das ja eine Seite an mir, die ich noch entdecken muss.
Das ist toll. Lass das alles raus. Du bist ja noch sehr jung. Und wenn du heute auf so ein Festival gehst oder so ein Tanzabend mit Freunden, hast du das Gefühl, du müsstest etwas vorsichtiger sein und nicht mehr ganz so ungehemmt, weil der Bild-Leser-Reporter sein Handy zückt oder so? Fühlst du dich da vielleicht ein bisschen beobachtet als öffentliche Person?
Manchmal schon, aber man gewöhnt sich so ein bisschen dran. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da ständig fotografiert werde, wenn ich in Berlin, also in Berlin sowieso nicht weggehe, weil Berlin ist da sehr entspannt, was das alles angeht. Man hat so seine festen Clubs, die man gerne besucht und ab und zu sind halt Leute da, die, ach guck mal, das ist die doch und die dann irgendwie so von hinterrücks irgendwie einen fotografieren und ohne vorher zu fragen, das finde ich ein bisschen doof. Wenn sie fragen, ist kein Problem, das mache ich dann auch gerne. Aber ich habe da so ein bisschen Radar auch schon entwickelt, dass ich halt merke, wenn irgendwie gerade jemand die Kamera zückt, dass ich mich dann automatisch einfach umdrehe und den Rücken zuwende. Bis jetzt war es kein Problem und ich hoffe, es bleibt auch so.
So, halten Sie sich fest. The Prodigy, Out of Space. Und gleich gibt es die zweite Stunde mit Eva Pattberg.
Radio 1. Hörbar Rust.
Wie schön, dass Sie noch dabei sind oder gerade eingeschaltet haben. Die Hörbar heute mit dem Model und der Musikerin Eva Pattberg. Und wenn Sie sich jetzt sagen, Mensch, ich bin ja ein Mann, was soll mir denn ein Model beibringen oder erzählen? Dann kann ich nur sagen, wenn Sie ein Mann sind, haben Sie auch vielleicht eine Tochter. Und wenn diese Tochter Germany's Next Topmodel gesehen hat, dann will die vielleicht auch mal eine Zeit lang Model werden. Dann sollten sie bestens gewappnet sein und im Thema drin, das sei ihnen wirklich geraten, im Thema drin zu sein, um der Tochter auch mal Sachen sagen zu können wie
erst die Schule fertig machen.
Also richtig cool ist ein Vater ja, wenn er sagt,
ich gehe mal mit dir zu einer Agentur und dann schauen wir mal, was die sagt. Und ich suche vielleicht mal eine Liste von Agenturen raus, die relevant sind, die vertrauenserweckend sind und einen da begleitet. Das wäre, also das sollte auf jeden Fall von der Elternseite dann kommen.
Also löblich ist ja, dass du auf jeden Fall deine Schule zu Ende gemacht hast.
Richtig.
Du hast, glaube ich, in den Ferien hast du gejobbt.
Mhm.
Und ich glaube, dein erster großer Job ging nach Paris und du warst ängstlich und hattest einen Ausschlag. Ist das richtig?
Ja, das war gar nicht mal für einen Job, sondern eigentlich nur, um meine Pariser Agentur, die ich damals hatte, das erste Mal kennenzulernen, dass die mich mal sehen in Natura. Und dann wird man, ich war 16 und es waren Herbstferien, also eine Woche Herbstferien. Und ich hatte noch als Begleitung eine Agentin von, also eine Bookerin von meiner Hamburger Agentur mit, die so ein bisschen nach mir geschaut hat, aber auch nicht die ganze Zeit mich begleitet hat. Und dann musste ich dann in Paris das erste Mal Castings machen, mit dem Pariser Stadtplan in der Hand und durch die Pariser U-Bahn. Und ich glaube nicht mal, dass es mich unbedingt überfordert hat, aber es war natürlich erstmal eine Menge Zeug, was da neu war, also als Mädel vom Land. Ich kannte jetzt U-Bahn gut, kannte ich ja jetzt schon aus München. Das war jetzt nicht ganz so anders, aber die Sprache konnte ich nicht so gut und das Wasser habe ich auch nicht gut vertragen. Und das endete dann in einem komischen Ausschlag im Gesicht, den ich dann noch eine Woche mit mir rumtrug, wo ich dann wieder zu Hause war und ganz stolz erzählen konnte, ey, guck mal, ich war in Paris und habe einen Ausschlag mitgebracht.
So, was macht man denn da? Mir ging das nämlich letztes Wochenende so, dass ich aufwachte, Samstag, und geschwollene, dunkelrote, juckende Tränensäcke hatte. Also ich sah aus, wie man keinesfalls nicht mal in einem zusammengeschlagenen Zustand aussehen möchte. Und das muss irgendwie ein allergischer Schock gewesen sein, keine Ahnung, irgendwas. Was macht man denn aber als Model, wenn man plötzlich mal zu einem wichtigen Shooting kommt und man weiß, oh, weil gestern habe ich irgendwie Glutamat oder irgendeinen anderen Kram gegessen, den ich nicht vertragen habe und ich habe einen Ausschlag oder ich habe geschwollene Augen. Was machst du denn dann?
Also groß dran, also wenn man gar nicht weiß, was es ist, dann vermeide ich es da groß dran rumzudoktern, weil ich dann, man möchte ja nicht, dass es noch schlimmer wird. Ich selber habe zum Beispiel das Problem, dass ich einen Lippenherpes öfter kriege, auch gerade bei Fotoshootings. Und mittlerweile sind dann ja die technischen Gegebenheiten da, dass man das nachher retuschieren kann. Aber ich weiß, bei meinen ersten Fotoshootings, wo das der Fall war, wurde das versucht, leicht zu überschminken, aber es ist halt echt schwierig. Weil je mehr man rangeht mit Make-up und Produkten, desto schlimmer macht man es eigentlich. Und eigentlich sind die Leute dann da sehr verständnisvoll, wenn sowas mal passiert und wenn die wirklich merken, man hat jetzt nicht selber Schuld, weil man irgendwie nächtelang durchgefeiert hat, sondern es ist halt einfach, eine allergische Reaktion auf irgendwas oder es passiert einem halt gerade und oft ist man da schon gut aufgehoben und die sagen jetzt nicht, ey, wie siehst denn du heute aus?
Ja gut, aber dann die Frage ist ja, was passiert? An so einem Tag wird Catering aufgefahren, Fotografen, Stylisten, so ein schickes Loft, irgendjemand muss Musik auflegen, der kriegt bestimmt auch noch Geld dafür, wie man es sich eben vorstellt. So ein Tag kann ja nicht einfach so verschoben werden, weil du verquollene Augen hast.
Nee, dann wird es.
Man verlässt sich auf Photoshop.
Man verlässt sich auf Photoshop und man verlässt sich auch drauf, dass auch die Visagisten da noch ein bisschen was machen können. Also ich hatte jetzt noch nicht den Fall, dass es wirklich so extrem war, dass ich die Augen gar nicht mehr aufbekommen hätte oder sowas. Also
was ist denn mit diesen Tricks, die man kennt? So Hämorrhoidensalbe gegen geschwollene Augen, hilft das? Hast du das schon mal gehört,
angeblich,
dass das wirklich hilft?
Angeblich ja. Gerade als ich in New York angefangen habe, hatte ich einige Mitbewohnerinnen, die das auch benutzt haben gegen Tränensäcke. Ich habe selber noch nie ausprobiert, weil ich das Problem Tränensäcke nie so hatte. Soll aber helfen, aber man soll es, glaube ich, nicht zu lange nehmen, weil ich glaube, das macht die Haut sehr dünn.
Ne?
Genau.
Und was ist mit diesem Trick, den ich nur Models kenne, aber so Zahnpasta gegen Pickel zum Austrocknen im Schnellverfahren einen Tag vorher, bringt das was?
Machen wohl viele, soll aber gar nicht so gut sein. Also ich kenne das Bild aus Models Apartments, wenn die Mädels dann abends irgendwie auf der Couch sitzen mit einem Pferdeschwanz und lauter weißen Punkten im Gesicht. Ich glaube, da gibt es bessere Präparate, die das, weil ich glaube, ich habe sogar mal gelesen, dass man liest ja so viel über solche Produkte auch, keine Ahnung, ob das stimmt, dass durch die Zahnpasta da eher noch so eine Entzündung entstehen kann, weil die halt nicht antibakteriell ist oder wie auch immer, keine Ahnung. Auf jeden Fall lieber mit was oder Zinksalbe oder sowas hilft, glaube ich, dann eher noch als Zahnpasta.
Wir sind ja von ganz oben angewiesen worden, dass jede Sendung jetzt zukünftig mit einem Benefit ausgestattet sein muss. Ja? Also Radio 1 will unseren Hörern auch einfach ganz viel jetzt zurückgeben, noch mehr als sonst.
Sehr schön.
Deswegen würde ich dich bitten, während die nächste Musik läuft, dass du dir irgendwas ganz Umwerfendes aus deiner Berufswelt überlegst, was du uns Normalsterblichen mitgeben kannst. Irgendein super Trick für glänzende Haare, schmale Schenkel, festes Gewebe, irgend sowas in der Art.
Okay, ich denke mir was aus. Ich schreibe ein Rezept und es wird sofort veröffentlicht.
Ich denke mir was aus, war jetzt die falsche Antwort. Du musst nachdenken, ob dir was einfällt. Und so lange hören wir ein Song. Du hast uns nämlich Stichworte gegeben, Depeche Mode, I Feel You. Ein Song, der tatsächlich auch mit Fotoshootings zu tun hat, ne?
Ja, richtig. Depeche Mode fand ich lange gar nicht so interessant und ging an mir vorbei. Und das erste Mal habe ich die wahrgenommen bei einem Fotoshooting in Paris für eine Wäschekampagne. Das war meine erste große Kampagne, die ich gemacht habe. Und der Fotograf war so ein ganz, ganz cooler Ami und großer Depeche Mode-Fan und hatte von Freunden gerade so ein Best-of-Album geschenkt bekommen. Und das haben wir dann zwei Tage lang am Stück gehört. Also wirklich im Repeat. Und ich hatte es nach zwei Tagen noch nicht über und dann habe ich mir gedacht, vielleicht muss ich mir das dann auch mal zulegen. Fand es einfach, also von der Stimmung her ist das sehr passend auch für Fotoshootings, gerade wenn man so ein bisschen was Sinnliches, Düsteres rüberbringen will. Man kommt da ganz gut rein durch die Musik.
Depeche Mode, I Feel You, gewünscht, mitgebracht von Eva Pattberg, die heute hier zu Gast ist. Sie werden sie alle kennen als Model. Sie lief in Paris, Tokio, New York für Ralph Lauren, Calvin Klein, verschiedene andere Designer und Gott, man nennt dich dann Gesicht, ne? Du warst Gesicht der Marke Astor,
richtig.
Gesicht des Automobilherstellers Kia, Kampagnenmodel für Nintendo und so weiter und so fort. Und ich habe es vorhin schon erwähnt, du hast jetzt ein Buch geschrieben, Model Ich, in dem du sehr, das Wort, es wird so überstrapaziert, aber so sehr unaufgeregt einfach beschreibst, was dir so passiert ist, wie du da reingerutscht bist und wie so ein Model-Alltag einfach abläuft. Und jetzt hast du dich bereit erklärt.
Ja, ich werde es versuchen.
Den Teil eines Kapitels vorzulesen, der ziemlich ehrlich beschreibt, wie dein Job ablaufen kann. Er heißt Original und Fälschung.
Eine Lieblingsfrage von Journalisten. Erkennst du dich, wenn du Bilder von dir siehst? Ja, wen denn sonst? Ich war immerhin dabei, als das Foto gemacht wurde. Aber ich verstehe schon, worauf die Frage abzielt. Wie viel an den Bildern ist echt? Kleiner Trost, nicht viel. In Werbekampagnen oder Modestrecken stelle ich ein Image dar. Das ist nicht die Eva, die ich von Urlaubsbildern und Partyschnappschüssen kenne. Es ist eine Inszenierung. Und ich weiß, wie viel davon geschickte Pose, gutes Styling und gnädige Beleuchtung ist. Da werden Windmaschinen angeschmissen, Kleidern am Rücken noch enger zusammengesteckt, Bikinihöschen mit Haarspray am Hintern festgeklebt und Paketklebeband zum Push-Up-BH umfunktioniert. Kurz, es wird geflunkert, was das Zeug hält. Das Geheimnis guter Wimperntusche ist nicht etwa die Tusche, sondern die drei Lagen falscher Wimpern, die man in der Werbung dafür trägt. Ich beneide mich selbst ständig um die Frisuren, die ich auf Fotos von mir habe. Sie bestehen fast ausschließlich aus Extensions. Mein Spiegelbild hat Falten um die Augen und einen Pickel auf der Stirn. Ein bisschen blass sieht es aus. Und die Haare, ach, die Haare. Dieses mutmaßliche Topmodel ist auf Bildern dagegen bis in die letzte Pore retuschiert. Auf manchen Fotos erkenne ich mich sogar nur an der Frisur wieder, die ich während des Shootings hatte. Fotos werden nachbearbeitet. Das ist kein Skandal, sondern der Standard. Die Gesichter, die einem aus den Magazinen entgegengucken, sind alle gleich glatt, mit dem Resultat, dass etwas Natürliches im Vergleich grotesk wirkt. Man erschrickt sich ja schon fast, wenn man mal ein unretuschiertes Foto von einem Model oder einer Schauspielerin sieht, sofern man die überhaupt zu sehen bekommt. Denn selbst bei Bildern, die angeblich ganz natürlich sein sollen und von Modemagazinen groß als frei von Make-up und Nachbearbeitung angekündigt werden, wurde sehr wahrscheinlich nachgeholfen. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Bei Modefotos geht es nicht darum, die Realität zu zeigen, sondern eine Fantasie zu verkaufen. Jegliche Makel werden sowieso am Computer entfernt. Es gibt Situationen, in denen ich nichts dagegen habe. Wer will schon mit Stressherpes in einer Beauty-Strecke auftauchen? Aber es ist auch vorgekommen, dass mein Mund in einer Reklame für Lippenstift gegen den Mund von einem anderen Model ausgetauscht wurde. Meine Nase sieht auf manchen Bildern so klein aus, dass es nicht nur an einem guten Kameraobjektiv liegen kann. Als Teenager hätte ich gegen so einen Nosejob womöglich nichts gehabt. Ich mochte meine Nase nicht gerade. Durchs Modeln wurde sie dann aber zu meinem Markenzeichen. Ich würde sie jedenfalls überall wiedererkennen. Es passiert dann trotzdem, dass mir die Leute nach Fotoshootings wirklich sagen, oh, du sahst so schön aus auf den Bildern, wir mussten überhaupt nichts retuschieren. Diese Lüge kaufe ich ehrlich keinem mehr ab.
Hast du das Gefühl, dass Kollegen und Agenturen vielleicht so ein bisschen sagen, also Eva, das hättest du jetzt aber so nicht unbedingt veröffentlichen müssen. Mhm. Es ist ja nicht anklagend, du nennst ja auch keine Namen in dem Sinne.
Nee, also mein Agent hat jetzt bis jetzt noch nicht drüber geschwert. Das ist, glaube ich, auch ganz gut. Und ich glaube, das ist halt auch das, ist, was die Leute interessiert, wie es halt wirklich aussieht. Und jeder weiß mittlerweile, dass Fotos retuschiert werden. Also auch, ich denke mal, auch der Otto-Normalverbraucher. Und ich finde, das ist mit eins der interessantesten Themen von den Dingen, die so abgehen hinter den Kulissen. Und die Tatsache, dass ich das jetzt auch hier vorgelesen habe oder dass du mich drum gebeten hast, zeigt ja nur wieder, dass es halt wirklich für viele auch so ein Blick in die Geheimnisse der Modeszene ist. Und dabei ist es alles wirklich sehr unspektakulär.
Ja, aber im Grunde frisst dieser Job sich ja irgendwann, oder diese Branche, wenn das mit dem technischen Fortschritt so weitergeht, frisst die sich ja irgendwann selbst. Denn dann könnte tatsächlich auch ich zu so einem Fotoshooting gehen und müsste einfach nur jemanden haben, der sich hervorragend auskennt mit Photoshop und anderen noch neu zu erwartenden und zu entwickelnden Effekten und so weiter. Und ich wäre jünger, dünner, schöner, makelloser, mein Haar wäre voll, ich bräuchte nicht mal Extensions. Also all diese Sachen werden ja vielleicht sogar in 10 Jahren, in 15 Jahren gar nicht mehr gebraucht, wenn man alles wirklich künstlich herstellen kann für Fotos.
Eine Zeit lang hatte ich wirklich tatsächliche Bedenken, dass Models irgendwann abgeschafft werden aufgrund dieser Tatsache. Aber mittlerweile ist es so, also eine Zeit lang wurde wahnsinnig viel retuschiert. Das war auch, wie ich das erzählt habe, dass einmal der Mund komplett ausgetauscht wurde in einem Bild von mir. Das waren überhaupt nicht meine Lippen. Da wurde das übermäßig betrieben. Jetzt so langsam geht es wieder dahin zurück, dass es schon retuschiert wird, aber dass es die hohe Kunst ist, das auf eine Art zu tun, die natürlich wirkt. Also dass man die Poren noch sieht im Gesicht und so weiter und die Falten halt auch. Und ich glaube einfach, dass es für Designer, Models immer interessant bleiben werden, weil das die Menschen oder die Leinwand ist, auf die sie ihre Visionen projizieren. Genau, und einfach der Designer an sich möchte ein Model vor sich haben und auch interessiert sich auch oft für den Menschen, für den Charakter. Also es ist nicht so, dass Models immer nur einfach so ein Kleiderbügel sind, sondern je mehr Charakter man hat und je mehr Persönlichkeit man mitbringt, desto interessanter ist man auch oft für Fotografen und für Designer.
Wenn man ein bestimmtes Level erreicht hat, denke ich mal. So ähnlich meine ich das auch in deinem Buch interpretiert zu haben, dass natürlich musst du dir erstmal was erarbeitet haben in der Branche, um diesen Charakter überhaupt zeigen zu können, dass der überhaupt honoriert wird und dass du nicht als größenwahnsinnig gilt
das
oder
auf
als
jeden
schwierig
Fall.
Oder so. Ne? Gut, wir haben noch gleich eine halbe Stunde. Wir müssen ja auch unser Versprechen noch einlösen. Eins kann ich Ihnen gleich sagen, die Schönheitsgeheimnisse, da kommt nichts mehr. Also insofern, wenn Sie nur deswegen,
Wasser.
Ja genau, machen Sie Yoga, trinken Sie Ingwerwasser, genau. Machen Sie so einen Kram, was man alles so weiß, ne? Vollkornprodukte, bla bla. Nein, wir werden mal sehen, ob wir da noch was rausholen können. Notfalls erfinden wir was, hast du ja eben schon angedeutet. Jetzt erstmal, oh, schon wieder ein haariger Mann. Auch wieder viel Vollbart hier. Iron and Wine, macht
schön.
Tolle Musik. Mhm. Walking Far From Home.
I was walking far from home. Where the names were not burned along the wall.
Radio 1. Hörbar Rust.
Die vierte und letzte halbe Stunde mit Eva Pattberg. An dieser Stelle sei nochmal erwähnt, dass ich, das kommt wohl so nicht rüber, deswegen werde ich es jetzt in den nächsten Sendungen nochmal häufiger sagen. Also ich bringe vier Lieder mit zu den Sendungen. Immer die Lieder, die halbe Stunde eröffnen, die kommen dann von mir. Und der Rest kommt dann vom Gast, weil das hat sich offenbar in den letzten 9 Jahren nicht deutlich genug transportiert. Das sei hiermit beendet, aber ich werde es nochmal und nochmal und nochmal erwähnen. Dann, danke für das ganze Feedback gerade auf die letzten Sendungen mit Lord Knut und mit Frau Kubitschek und so. Wir haben so viele E-Mails bekommen und haben uns total darüber gefreut. Danke an jeden Einzelnen, der geschrieben hat, an jede Einzelne. Und wenn Sie schreiben möchten, dann ist hier die Adresse hörbar@radio1.de. Diese Adresse brauchen Sie auch. Wenn Sie eines der Bücher von Eva Pattberg gewinnen wollen, Model Ich. Das kommt raus am 4. Oktober. Wir werden Sie benachrichtigen. Schreiben Sie uns daher auch Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer bitte in Ihre E-Mail. Und Eva, ich habe mir jetzt so auf die Schnelle 2 mögliche, wie sagt man, nicht Quizfragen, Gewinnfragen.
Gewinnfragen
überlegt, ja? Du kannst dir überlegen, aussuchen, welche wir da nehmen.
Okay, die schwerere.
Die einfachere ist, wie hieß das erste Album, das du gemeinsam mit deinem Mann, da Pike und Pattberg als Elektro-Duo aufgenommen hast?
Muss ich selber gerade überlegen. Ja.
Und die zweite Gewinnfrage heißt, welchen Spitznamen hattest du früher? Wurdest du genannt Käfer-Eva, Hühner-Lilly oder Spargel-Tarzan?
Ich entscheide mich für die erste Frage.
Warum?
Ich hoffe, du weißt die Antwort.
Ich weiß beide Antworten.
Sehr schön.
Natürlich. Aber wer jetzt nicht schlafen kann, dem sei gesagt, Spargel-Tarzan war es.
Ja, ist ja auch eigentlich naheliegend.
Ich bin mit einem späteren Model zur Schule gegangen und die hatte im Sportunterricht wahnsinnige Schwierigkeiten. Mit ihren langen, blonden Haaren ist die ständig an irgendeinem Barren hängen geblieben und mit ihren langen, dünnen Beinen ist sie kaum über das Pferd gekommen.
Ja.
Und die Jungs haben sich totgelacht und sie gehänselt. Aber später wollten sie alle mit ihr zusammen sein.
Kommt mir bekannt vor.
Haben sie dich echt drangsaliert früher?
Nee, drangsaliert nicht. Also ich habe so ein paar Sprüche schon mal abbekommen und ich kann mich auch erinnern, wir hatten mal so eine Projektwoche, da ging es irgendwie um Sport und auch um Ernährung und dann haben wir so Videos geschaut im Unterricht, wo es um Essstörungen ging. Und da hat ein Mädchen so erzählt, die mal magersüchtig war in dem Video, dass ihr das erste Mal aufgefallen ist, weil sie gemerkt hat, wenn sie irgendwo sitzt oder liegt, dass sie ihre Knochen immer spürt und dass das so drückt und quasi der Druck an den Knochen, wenn sie liegt, dass das wehtat. Und dann haben sich dann echt so ein paar Leute zu mir umgedreht und haben gesagt, ist das wirklich so? Und dann habe ich halt in dem Moment gemerkt, dass manche, glaube ich, wirklich gedacht haben, ich hätte irgendwie eine Essstörung. Und das fand ich ein bisschen, das war auch gerade so, da war ich so 15 oder 14 und dann fand ich das so ein bisschen verletzend, weil das war halt einfach so, ich sah halt einfach so aus und fand es auch gar nicht schön, wie ich aussah. Also ich habe ja selber darunter gelitten, dass ich eigentlich so dünn war, weil allein die Kleidungsfrage war schon sehr schwierig zu lösen.
Aber es ist ja tatsächlich, und auch das ist generationsübergreifend so, ich erinnere mich selbst noch daran mit 11, 12, mhm, dass man, da reicht es, dass einmal jemand sagt, du hast aber einen dicken Po, mhm, und plötzlich hüllt man sich in weite Pullis und so weiter. Und das ist ja auch heute. Auch heute, wenn man Mädchen teilweise, die aus der Schule kommen oder so, diese 14, 15, 16 sind, die nach der Schule irgendwo was trinken, was essen, wenn die über ihre eigenen Körper sprechen oder über, nee, ich will nicht zunehmen, mhm, nee, ich darf das nicht essen, die auch dann extrem dünn sind. Natürlich hat auch da Germany's Next Topmodel, das will ich jetzt gar nicht vertiefen, das Thema, mhm, aber hat sicherlich auch ein bisschen dazu beigetragen, dass da auch so ein Schönheitsideal wieder so vertieft wurde, von dem man sich hofft, da irgendwie so ein bisschen zu lösen. Und es ist ja auch schade, wenn Mädchen essgestört sind in einem
schlimm
bestimmten Alter, ja, oder wenn sie dann Frauen werden und es noch sind. Also ich kenne kaum Frauen, die früher ein normales, gesundes Verhältnis hatten zu ihrem eigenen Körper und zu ihrer Ernährung. Also es ist schon sehr ausgeprägt, finde ich.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass es immer mehr wird, weil auch oft in den Medien halt oft nur das gezeigt wird, was halt dünn ist. Und ich finde auch zum Beispiel, wenn dann mal eine Schauspielerin zum Beispiel, ich glaube, da gab es mal das Beispiel Jennifer Love Hewitt, irgendwie fotografiert wird am Strand und irgendwie Zellulitis, mhm, am Oberschenkel hat, und dann wird daraus so eine Riesenschlagzeile gemacht und alle lassen sich drüber aus. Und dann wird aber gleichzeitig auch das, was zu dünn ist, wird auch angeprangert. Und also ich finde es immer so ein bisschen heuchlerisch. Also auf der einen Seite wollen die Medien natürlich sagen, ja, Magersucht und Essstörungen sind schlecht und dieses Size-Zero-Bild ist furchtbar. Und dann gibt es aber dann trotzdem so Hetz-Schlagzeilen, wenn jemand mal ein bisschen zugelegt hat.
Absolut.
Finde ich schade. Und natürlich kommt es bei Teenagern, wäre bei mir auch so gewesen, viel, viel krasser an als bei einer erwachsenen Frau, die, sag ich mal, mit ihrem Körper zufrieden ist, einigermaßen, mal mehr, mhm, mal weniger. Und mit 15, 14 als Mädchen ist es doch schon schlimm, wenn man sieht, dass die anderen vielleicht mehr Busen haben als man selber, und man leidet da halt einfach drunter, mit allem, was mit dem Körper zu tun hat, bei jeder Kleinigkeit, wo man sieht, da ist man nicht so wie die anderen. Ob
absolut,
das jetzt,
ja,
zu dünn oder, mhm, zu dick ist.
Mhm, das stimmt. In einem der Interviews, die ich gelesen habe, in Vorbereitung auf die Sendung, hat ein Journalist gesagt, und das fand ich schon auch sehr deutlich, damit will ich dich nicht angreifen, aber dass er es schon sehr auffällig findet, dass Models in der Regel gerne übers Essen sprechen. Mhm. Dass sie richtig betonen, wie wichtig das Nutella-Glas ist und die Rindsrouladen und wie gern sie Pasta essen und so weiter, ja, als wäre das so. Also man kann es kaum glauben, wenn man diese Frauen dann sieht und man denkt, okay, was ist dann der Ausgleich? Macht ihr dann 15 Stunden Sport am Stück oder so? Natürlich hat auch jeder eine andere Verbrennung und hin und her, aber ihr müsst ja schon noch eine andere Disziplin an den Tag legen. Gibst du denn solche Antworten wie Nutella-Glas und Rindsrouladen auch, weil du eine gewisse Verantwortung spürst, weil du eine gewisse Botschaft loswerden willst und sagen willst, hier, wir essen nicht nur alle Wattebäuschen mit Orangensaft getränkt, wie es ja heißt als Vorurteil?
Ja, also bei mir ist es zum einen so, dass ich gerne über Essen spreche, weil ich Hobbykoch bin und das für mich, eins meiner größten Hobbys ist Kochen und Essen. Und in Interviews kommt es, also dann gehöre ich auf jeden Fall auch zu diesen Mädchen, die dann gerne drüber sprechen, wie gerne ich, wenn ich bei meiner Mutter bin, das Leberwurstbrot esse oder die Rinderrouladen. Ich gehöre auf jeden Fall auch dazu, und ich glaube, so ein bisschen macht man das auch, weil man ja immer so ein bisschen beschuldigt wird, eine Essstörung zu haben oder nicht normal sich zu ernähren. Und das ist wie so ein Kreislauf. Trotzdem, wenn man dann drüber spricht, dass man natürlich auch mal ein Burger isst oder Pommes, dann sagen die Leute, ah ja, das ist ja interessant, und denken sich aber wahrscheinlich insgeheim, ja, von wegen, also kann die mir doch nicht erzählen, dass die ein Burger isst, vielleicht mal einen halben oder so und dann vielleicht einmal im Monat. Also man ist immer so ein bisschen in der Schuld, mhm, und hat so ein bisschen das Gefühl, sich dafür irgendwas rechtfertigen zu, mhm, müssen, weil weil wir sind nun mal große, schlanke Mädchen, und manche von uns sind es einfach von Natur gegeben, andere müssen mehr dafür tun. Also ich mache einmal die Woche Sport, eine Stunde, und komme damit ganz gut zurecht, und Es ist einfach eine Ungerechtigkeit. Und natürlich sind diejenigen, die dann jedes Mal, wenn sie ein Stück Torte angucken und schon ein Kilo zunehmen, fühlen sich dann irgendwie gleich angegriffen. Und das ist ja gar nicht so gemeint. Also es ist ein ganz schwieriges Thema. Ich habe ja auch ein Kapitel geschrieben übers Essen und auch Rezepte mit im Buch stehen. Und es wird mir trotzdem immer noch keiner glauben, dass ich tatsächlich mehr esse als mein Mann, wenn wir ins Restaurant gehen.
Wir hören gleich am Ende der Sendung Musik von deinem Mann und dir. Jetzt hören wir erstmal Emiliana Torini. Sunny Road hast du dir ausgesucht.
Ja.
Gibt es dafür einen Grund oder einfach nur schön?
Einfach nur schön. Es ist so eins von meinen Lieblingslieder von ihr. Also ich habe alle Alben und habe sie auch schon zweimal live gesehen in Berlin. Ganz, ganz bezauberndes Wesen.
Diese süße kleine Emiliana Torini, Sunny Road heißt der Song. Du machst Musik.
Mhm.
Und du hast auch Schauspielunterricht genommen und Sprechunterricht. Zu der Musik kommen wir gleich nochmal, aber aus aktuellem Anlass wollen wir über deine neueste Rolle sprechen, die auch dazu geführt hat, dass wir die Sendung heute aufzeichnen mussten. Denn wenn Sie die jetzt hören, liebe Zuhörer, ist nämlich gerade Premiere des Wiki-Films.
Richtig. In dem Moment, wo Sie die Sendung hören, bin ich gerade in München und feiere die schöne Premiere und freue mich drauf.
So, was kannst du verraten über den Film und was über deine Rolle? Also ich weiß, du siehst wild aus, du siehst, du hast ein Lederbikini an, so ein Lederlendenschurz.
Ich bin tatsächlich leicht bekleidet und das war, ist ja für mich anfangs, wenn so Filmanfragen kommen und dann heißt es immer, ja, du sollst halt irgendwie am Pool liegen und im Bikini und so und dann sage ich immer gleich, nee, will ich nicht. Aber Vicky ist halt einfach schöner Kinderfilm, der sehr viel Spaß macht. Und ich habe die Rolle einer Walküre tatsächlich, die ich spiele, die ich verkörpere, was viele erstaunt. Denn man geht ja von Walküren immer automatisch von diesem Bild aus, des etwas kräftigeren Damen in den wallenden Gewändern aus der Oper und so weiter. Und wir sind eher so Amazonen-Walküren und leben auf einer Insel und die Wikinger begegnen uns auf ihrer Reise und wir machen ihnen das Leben etwas schwer, wie das Frauen ja gern mal so an sich haben.
Hast du denn das Gefühl, dass du dich als Neuschauspielerin, als Model ähnlich rechtfertigen musst, in so ein ähnliches vorauseilendes Gehorsam kommst wie mit dem Essen?
Also das sowieso. Also mir ist klar, dass ich diese Rollenangebote, die ich bekomme, aufgrund der Tatsache bekomme, dass ich einen Bekanntheitsgrad habe in Deutschland und dass sich das gut für Presse nutzen lässt. Ich merke eher, also nicht wirklich bei den Filmschaffenden, sondern eher bei den Zuschauern, dass da eher so eine Skepsis ist, Model, was jetzt Schauspieler, das kann ja eigentlich nicht gut sein. Ich will deshalb auch lieber mit kleinen Dingen anfangen, weil für mich gemerkt habe, dass mir das sehr viel Spaß macht, die Schauspielerei, aber dass ich da noch wahnsinnig viel lernen muss. Und bei Vicky war das halt sehr schön, dass ich angefragt wurde, aber halt auch gesagt wurde, du musst schon erstmal zu einem Casting kommen und die Szene spielen und danach entscheiden wir, ob das klappt. Und es wurde nach dem Casting erst entschieden, ob ich die Rolle bekomme oder nicht. Und es war halt für mich dann schon so ein kleines Zuckerbrot. Und da war ich echt stolz, dass ich das trotzdem bekomme, trotzdem ich, dass ich vorgesprochen habe, bekommen habe. Und konnte ich mir halt beweisen, dass ich es dann doch nicht so schlecht gemacht habe.
Es ist ja ein harter Job. Also nicht umsonst müssen viele durch lange Semester des Method Actings und ich weiß nicht was noch alles. Würdest du denn für dich ganz persönlich sagen, dass du glaubst, du hast ein Talent dazu? Klingt etwas in dir an, wenn du so eine Rolle spielst?
Ich kann mich da selber wahnsinnig schlecht einschätzen und ich merke, dass es eine Herausforderung auf jeden Fall für mich ist und dass ich mich oft, dass ich sehr lange brauche, bis ich mich da selber auch wohlfühle und bis ich mir das selber anschauen kann. Ich erkenne aber auch so kleine Momente, wo ich das Gefühl habe, ich kann das. Und ich kann auch den Anforderungen, die da von mir, die von mir erwartet werden, kann ich auch entsprechen und kann die Anweisungen befolgen und kann das umsetzen. Mhm. Aber ich würde es gerne noch besser können. Und dafür muss man halt einfach üben und vor allem auch Unterricht nehmen. Und das versuche ich halt in freier Zeit zu tun. Also eine Schauspielausbildung in dem Sinne von 3 Jahren jeden Tag in die Schule wäre schwierig, weil es mit meinem restlichen Leben nicht vereinbarbar ist.
Und zu deinem restlichen Leben gehört auf jeden Fall, dass du ein Teil eines Duos bist, der Peik und Pat Berg, dass dein Mann Niklas Vogt und du, Vogt, wird er so, Vogt?
Vogt, ja.
Vogt.
Schwieriger
Niklas
Name.
Vogt. Ihr macht seit einigen Jahren zusammen Musik, das ist jetzt das 3. Album, das kommt. Ich erinnere Sie gerne nochmal, wenn Sie das Modelbuch, Model Ich, gewinnen wollen, dann schreiben Sie uns, wie das erste Album von der Peik und Pat Berg heißt oder hieß. Bei dem ersten war es für euch beide neu. Bei dem zweiten habt ihr sehr eng zusammengearbeitet und habt auch gemerkt, dass ihr euch ganz schön auf die Nerven gehen könnt dabei.
Richtig, aber beim ersten Album war es noch so, dass ich viel in New York war, viel unterwegs war und wir eher so über E-Mail und Telefon dann kommuniziert haben und ich ihm fertige Songpassagen, also Lyrics, dazu geschickt habe und er hat die dann weiterverarbeitet. Und beim zweiten Album wohnten wir dann schon in Berlin und haben halt mehr Zeit im Studio zusammen verbracht. Und das war am Anfang echt so ein bisschen, also Niklas ist halt gewohnt als Produzent, viel gewohnt alleine zu arbeiten und seinen eigenen Prozess halt zu haben. Und wenn dann jemand dazukommt, muss man sich natürlich erstmal aufeinander einstellen. Und das war anfangs so ein bisschen, wir haben uns jetzt nicht in die Wolle bekommen oder so, aber wir haben schon gemerkt, so wenn man mal schlechte Laune hat und dann ins Studio geht, das funktioniert nicht. Da kommt nicht viel bei raus. Und jetzt beim dritten Album, wir sind jetzt gerade noch im Studio, wir sind so kurz vor der Fertigstellung, ist es jetzt wieder harmonischer geworden. Wir wissen mittlerweile, wie so die Stimmung des anderen im Studio, das ist ja nochmal ganz anders als im Alltag, irgendwie zu deuten und darauf dann auch einzugehen oder zu sagen, nee, ich merke schon, heute ist irgendwie der Wurm drin, dann machen wir was anderes oder so. Also wir kennen uns ja dann auch gut genug.
Es gibt 2 Interviews, glaube ich, die ich gelesen habe, in denen ihr zu zweit befragt wurdet. Und so konnte ich Niklas minimal kennenlernen. Mhm. Und der ist ja ganz schön, der ist ja frech irgendwie, der ist ja auch offen, der hat sich jetzt auch dir überhaupt gar nicht so untergeordnet, sondern er hatte so seine, er hat auch irgendwie einen ganz guten, ganz trockenen Humor, habe ich so den Eindruck. Ja. Und ist recht selbstbewusst, was man auch wirklich, glaube ich, sein muss, neben einer Frau, die seit 15 Jahren dafür bezahlt wird, dass jeder sie so schön findet. Also da hätte ich auch ganz früh geheiratet, wobei ihr relativ spät geheiratet habt. Ihr seid jetzt 17 Jahre zusammen, nach 15 Jahren habt ihr erst geheiratet.
Nee, nach 10 Jahren haben wir geheiratet und wir sind jetzt 15 Jahre zusammen.
Gut, für viele ist das so, dieses späte Heiraten kein gutes Omen für eine Beziehung. Mhm. Bei euch hat das offenbar nichts verändert.
Es war eigentlich, glaube ich, allen in unserem Freundeskreis klar, dass und uns auch genauso klar, dass das eine längerfristige Sache ist. Und eigentlich wollten wir das nach 10 Jahren einfach nur nochmal zelebrieren. Mhm. Es war jetzt gar nicht so, wir müssen jetzt heiraten, weil Trauschein und so langsam müssen wir die Sache mal offiziell machen. Also offiziell war es ohnehin. Und wir wollten einfach nur eine schöne Party feiern mit Freunden und Familie und das ist uns auch gut gelungen.
Das, was wir jetzt hören, ist ein Soloprojekt deines Mannes zum Abschied der Sendung sozusagen als Rausschmeißer. Es heißt Call Me Names, also wir hören dich darauf nicht, im Gegensatz zu manch anderen Produktionen, wo deine Stimme so ein bisschen durch den Computer gejagt und verzerrt wird.
Diesmal bin ich nicht dabei, aber es ist ein sehr schönes Lied, was ich sehr mag von ihm.
So, das ist jetzt aber schon das Ende der Sendung, deswegen müssen wir jetzt noch irgendwas Pathetisches sagen. Also du könntest zum Beispiel sagen, und Schatz, es ist wunderschön, noch nicht 17, aber immerhin 15 Jahre mit dir zusammen zu sein. Oder ich kann mir deine Musik immer wieder aufs Neue anhören. So ein schönes Verabschiedungsding, Eva. So auf
für meinen Mann?
Ja, warum nicht?
Schatz, du weißt, ich bin stolz wie eine Löwin und ich freue mich auf die Veröffentlichung unseres 3. Albums und hoffentlich sind wir dann vielleicht auch wieder hier im Studio und können darüber sprechen.
Oh, guck mal, das ist...
Habe ich jetzt von mir aus angeboten, oder?
Profi durch und durch. Dann würden wir tatsächlich Niklas einladen, weil zweimal kann man eigentlich langsam nach 10 Jahren zweimal in die Hörbar kommen. Wir werden darüber abstimmen. Schön, dass Sie sich 2 Stunden Zeit genommen haben. Wenn nicht, können Sie die Sendung noch als Podcast nachhören. Ich wünsche Ihnen einen schönen restlichen Sonntag. Ich bedanke mich bei dir, Eva,
Vielen
für deine
Dank.
Geschichten und deine Musik.
War sehr nett.
Und wir hören jetzt also der Peik Solo Call Me Names.
Viel Spaß.
Radio 1. Hörbar Rust.